Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute am 1. Oktober 2015. Bei uns zu Gast ist eine ganz besondere Person aus dem Ulmer Stadtgeschehen, und zwar der Hartmut Doro. Moderieren werden diese Stunde über die Sabrina Arndt, und ich schalte mich vielleicht auch zwischendurch mal ein. Sabrina, bitteschön.
Hallo. Herr Doro, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich möchte Sie unseren Zuhörern mal schnell vorstellen. Sie sind seit Ihrer Kindheit erblindet und geben jetzt Stadtführungen für Sehende und für Blinde in Ulm. Wie sind Sie denn dazu gekommen, diese Führungen zu machen?
Erst einmal ging es darum, dass ich zu Ulm ein sehr ausgeprägtes Verhältnis habe und natürlich auch anderen Blinden etwas von dieser schönen Stadt zeigen wollte. Vor ein paar Jahren bin ich dann auf die Idee gekommen, nicht nur blinden Menschen und sehbehinderten Menschen Ulm zu zeigen, sondern den Spieß mal rumzudrehen und Sehenden durch das Ulm-Feeling, so nenne ich das, durch das Ulm-Feeling Ulm auf eine andere Art nahezubringen. Also Ulm durch Befühlen, Ulm durch Begreifen, Ulm durch Betasten. Und das geht. Das geht wirklich. Und ja, das ist die Sache, die ich jeden Monat einmal mache an einem Donnerstag.
Mhm. Und ich habe noch eine Frage zu Ihrer Kindheit. Also ich habe vorhin schon mit Ihnen gesprochen über Ihre Kindheit und erfahren, Sie waren ja früher sehend und Ihr Vater war, was sagten Sie, was für ein Beruf?
Fuhrmann bei einer Ulmer Spedition, bei Spedition Nörpel.
Mhm. Und möchten Sie uns da vielleicht noch etwas drüber erzählen aus dieser Zeit?
Ja, also ich war früher kein Musterschüler. Ich war einfach, wie man das bei uns sagte, ein Gassebur, ein rechter Gassebur. Mhm. Ich habe nichts anderes Schluss gehabt, als nach der Schule schnell zu meinem Vater zu laufen und habe ihn irgendwo in der Stadt gesucht, auf den Kutschbock, und bin mit ihm mitgefahren, mit den Pferden, habe die Pferde zum Teil in der Stadt vorm Wagen selbst geritten, also auf den Pferden gesessen, habe Pakete ausgefahren, und gerade diese Tatsachen oder diese Umstände haben bei mir eine sehr innige Beziehung zu Ulm geschaffen. Und ja, das hat eigentlich nicht aufgehört. Ich bin zwar blind geworden, aber die Beziehung zu Ulm, die Bindung an Ulm, die hat mich immer fasziniert und nimmt mich also jeden Tag in Atem. Ja.
Mhm. Das heißt, durch die Art, Ulm zu bereisen in Ihrer Kindheit, haben Sie quasi auch Ulm als Stadtplan im Kopf ein bisschen besser kennengelernt.
Ja, ich kann also Ihnen auf Anhieb genau sagen, wenn Sie mich fragen, wo ich stehe, in der Stadt in Ulm, nicht gerade bei der Uni oben, da kenne ich Sie nicht, aber in der Stadt hier, das kann ich Ihnen sagen als Plan. Ich habe den ganzen die ganze Stadt von Ulm im Plan im Kopf, und zwar noch von früher her. Und ich merke nur manchmal, dass dieser Plan verblasst. Also ich muss einiges tun, ich muss die Straßen hin und wieder ablaufen, um zu der Stadt ein Feeling zu behalten, um im Ulm-Feeling zu bleiben. Das ist sehr wichtig.
Mhm. Mich würde auch interessieren, warum sind Sie denn erblindet?
Das ist eine längere Geschichte. Ich wurde im Alter von 10 Jahren, hat man gemerkt, dass da was nicht mehr stimmt mit den Augen. Und man hat dann einen Gehirntumor diagnostiziert und hat mich dann bestrahlt in München in der Uniklinik. Man wollte mir durch die Bestrahlung das Leben retten. Man hat alles gewusst, dass ich blind werden durch die Bestrahlung, dass ich blind werden würde. Und es hat sich jetzt vor ein paar Jahren herausgestellt, dass das kein Tumor war, dass das wahrscheinlich eine frühkindliche Zyste gewesen ist, die ich schon als Kind mit auf die Welt bekommen habe, als Säugling. Die war 4,5 Zentimeter große Zyste. Und die hat sich da irgendwo wann mit Wasser gefüllt und ist dann wieder leer geworden. Und in dem Zeitraum, da ist die Erblindung eben eingetreten. Und man hat dann ja damals gleich vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich verzeihe es der Medizin, denn es gab damals sicher keine Apparaturen und keine Möglichkeiten, das genau zu diagnostizieren.
Mhm. Mich würde auch interessieren, das Leben als Blinder. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen, was uns Sehende vielleicht noch, ja, einfach die Welt eines Blinden mehr eröffnet?
Ja, also ich bin einfach auf meine Hände angewiesen, auf den Tastsinn, auf den Geruchssinn, auf sonst den die anderen Möglichkeiten, auch auf meine Beine. Ich nehme über die Beine den Untergrundwechsel wahr. Aber das Wesentliche sind die Hände. Und stellen Sie mal vor, in unserer Sprache, da gibt's viele Begriffe, der handelt oder die Politikerin handelt nicht oder ich begreife etwas. Das in der Schule begreife ich etwas oder begreife ich etwas nicht. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich stinkübel. Also das sind alle Begriffe, die letzten Endes mit der Hand zu tun haben. Auch das Wort Handicap, auch das Wort ich handhabe etwas, ich handhabe das und das Problem oder ich handle energisch, das hängt alles mit der Hand zusammen. Und es ist heute sozusagen geistig abstrahiert worden. Aber in Wirklichkeit hängen diese Begriffe mit der Hand zusammen. Und ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn wir uns da manchmal erinnern. Und wenn wir einfach sehen, dass die Hand dass die Hand eben für uns sehr wichtig ist. Wenn ich etwas fühle, wenn meine ehemalige Freundin und jetzige Frau praktisch abgefühlt habe, abgetastet habe, weil ich mir eine Vorstellung von ihr machen wollte. Das sind Dinge, die sind da fast, ja, würde ich sagen, knistrig sind die. Da knistert etwas und da bewegt sich etwas zwischen den Menschen. Wenn man also die Hand mehr einsetzt als vielleicht andere Sinne, vor allem die Augen.
Mhm. Meine nächste Frage ist, Sie sind auch sehr sozial engagiert. Sie haben 30 Jahre lang ehrenamtlich die
Blindengruppe, ja.
Die genau. Blindengruppe, ja. Können Sie uns da dazu noch etwas erzählen?
Ja, ich habe da eigentlich in den 30 Jahren sehr viel bewegt. Ich habe zum Beispiel damals die erste Tonbandzeitung für Blinde angeregt. 1978 ist die erschienen zum ersten Mal. Die wird inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Ulm hergestellt, seit 15 oder seit 20 Jahren, durch drei Gefangene. Die sprechen wöchentlich die Tageszeitung in Ausschnitten auf Band, also auf Kassette oder jetzt auf andere Tonträger. Und das wird dann vervielfältigt und an einzelne Blinde weitergegeben. Dann habe ich in Ulm damals die Idee gehabt mit dem Stadtplaner, vom Gartenamt, dass in Ulm ein Duft- und Taschgarten hergestellt wird. Und das ist dann geschehen im Jahr 1980 aus Anlass der ersten Landesgartenschau in Ulm. Und ich mache in Ulm natürlich diese Stadtführungen und dann habe ich auch dreimal Begegnungsfreizeiten durchgeführt für junge Sehende und junge blinde Menschen. Das war sehr interessant. Jeweils eine Wochenendfreizeit und wir sind uns da näher gekommen und wir haben da Dinge ausgetauscht. Also solche Dinge habe ich in meinem Leben getrieben.
Ah, wir haben Ihnen also diesen Tastgarten zu verdanken. Können Sie uns vielleicht beschreiben, wo der ist?
Der ist in Ulm im Kurbelgraben. Der Kurbelgraben ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen vom Bahnhof raus und gehen dann rechts rechter Hand an den Bahngleisen entlang, unterqueren die Zinglerstraße, die Zinglerbrücke in Ulm und kommen dann wirklich in den Kurbelgraben, der ist relativ tief und dann laufen Sie rechts hoch, können Sie gar nicht verfehlen und da ist er auf der linken Seite kurz vor dem Donauradwanderweg und vor dem Spazierweg an der Donau entlang. Also Ecke Kurbelgraben und Donau, Donaufußweg, da ist der. Gell?
Mhm. Bei dieser Führung haben Sie da auch einen Lieblingsplatz?
Ja, mein Lieblingsplatz ist neben dem Brunnen dort. Der Brunnen ist entworfen von einem jungen Ulmer Künstler, der jetzt aber inzwischen am Bodensee wohnt. Das ist das Prachtstück dieses Gartens. Der Brunnen hat 10 Schalen und die Form der Schalen versetzen das Wasser in pulsierende Achterbewegungen. Und Sie können nun mit der Hand, wenn Sie ganz vorsichtig reinlangen und das so ein bisschen die Hand an der Oberfläche des Wassers halten, können Sie wirklich fühlen, wie die Form der Schalen das Wasser in Achterbewegungen versetzt. Ist also eine ganz interessante Sache.
Haben Sie den Garten dann auch mitgestaltet? Ist er nach Ihren Vorstellungen gebaut worden?
Na, also ich war damals halt bei der Planung dabei, ab 1968. Ich konnte einiges einbringen. Wir haben da rum und nochmal überlegt. Es ist zum Beispiel damals gemacht worden, alles aus Holz, aus Bongossi-Holz. Das Bongossi-Holz ist leider in der Zwischenzeit zerstört worden durch Randale. Es sind Metallschienen, an denen ich mich entlang tasten kann. Also wichtig ist an diesem Garten, dass ich unten Metallschienen habe, an denen ich mich mit dem Blindenstock entlang bewegen kann und dann, dass es vor den einzelnen Stationsschildern und vor den einzelnen Blumenschildern, dass da immer Steinplatten in den Boden eingelassen sind, sodass ich merke, aha, hier kommt wieder ein Schild und hier muss ich stehen bleiben und mir das anschauen. Und das klappt dann nicht recht gut.
Und das haben Sie alles auf der Blindenschule dann gelernt, auch der richtige Umgang mit dem Blindenstock?
Ja, den richtigen Umgang mit dem Blindenstock, das ist bei uns in Deutschland erst ab den Anfang der 70er Jahren zu Gewohnheit geworden. Die Entwicklung kam aus Amerika, das nennt sich Mobility Training. Das war eine Entwicklung ab Anfang der 70er Jahre. Aber ich kann mich heute in der ganzen Stadt bewegen mit meinem Blindenstock. Ich brauche allerdings ein ganz genaues Orientierungsschema von der Stadt. Ich muss ganz genau wissen, wo bin ich jetzt? Ich laufe also von Orientierungspunkt zu Orientierungspunkt. Ich habe Ulm in Tausende von Quadraten zerlegt und ich bewege mich da von einem Quadrat zum anderen weg. Schwierig wird's nur, wenn mal Leute kommen und die sagen, ja, komm, sieh nur mit mir, und die stellen mich dann wieder irgendwann ab. Dann bin ich also wieder auf dem großen Ozean, ganz alleine, in der Nussschale und weiß nicht, wohin ich gehen soll. Also ich muss ständig Bodenhaftung haben, sage ich mal, und ich muss ständig wissen, wo ich bin. Also ich muss ständig auf online sein, ja, quasi. Mhm.
Wie ist es dann? Also es gibt ja mehrere Leute, die gerne mal jemanden, der blind ist, ein Stück weit mit ihm gehen. Also als Aufruf an die Leute da draußen, das würde doch dann ihnen helfen, wenn man das zur Gewohnheit macht, dass man ihnen dann auch ganz genau sagt, wo sie jetzt sind. Dann müssen sie sich nicht selber nochmal orientieren, oder?
Ja, das ist sehr guter Vorschlag, den sie machen. Also ich kann Leute nur ermutigen, wenn sie einem Blinden begegnen, ihn zu fragen, ob sie ihm helfen können und wie sie ihm helfen können, und dann ihm auch so zu helfen und ihn nicht dann einfach irgendwo abzustellen, nicht einfach stehen zu lassen wie einen vergessenen Koffer, sondern ihm genau zu sagen, sie sind in einem Punkt an der Verkehrsampel und von da aus können sie rübergehen über die Olga-Straße und kommen dann an der anderen Seite bei der Kepler-Turnhalle wieder aufs Trottoir. Also so muss das ungefähr sein.
Gibt es vielleicht auch sonst was, was Ihnen den Alltag ein bisschen erleichtern könnte? Wie zum Beispiel vorhin haben Sie erwähnt, dass die Fahrradfahrer ihr Fahrrad ständig irgendwo abstellen.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Also ich sage immer, es gibt nur ein Verkehrshindernis für Blinde, das sind Fahrradfahrer. Autos halten sich so ziemlich an Regeln, aber bei Fahrradfahren kommt es schon mal vor, dass die Olga-Straße hochfahren auf dem Radweg und dann auf dem Fußweg wechseln und wieder zurück. Also das ist, Radfahrer sind ja schon gefährlich für Blinde. Und dann setzen sie aus Rücksichtnahme, das ist ja an sich positiv, ihre Klingel nicht ein. Und obwohl das wäre hilfreich, wenn sie klingeln, dann wüsste man, ja, da kommt jetzt sein Fahrrad und da muss ich stehen bleiben oder muss mich auf die Seite bewegen. Aber das ist, da sprechen sie ein Problem an, das ist sehr schwierig zu handeln. Da muss man einfach aufeinander Rücksicht nehmen.
Genau, das ist ja, also es gibt an der Donau, wenn man die Donau entlang spaziert, ein Schild, da steht drauf, Fahrradfahrer achtet auf die Fußgänger. Aber eigentlich ist es ja eher andersrum. Wir Fußgänger müssen eher auf die Fahrradfahrer achten. Das ist ja tatsächlich manchmal sogar ein Problem, auch für Sehende, dass man echt ausweichen muss. Und da sollte man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ihr Fahrradfahrer. Da draußen.
Ja.
Herr Doro, können Sie uns vielleicht noch was über diese Tour erzählen? Wie sind dann da die genauen Wege?
Ja, also Ulm Feeling kann man natürlich alles überall machen. Wir machen, oder ich mache sehr gerne die Tour vom Münsterplatz. Da ist das Tastmodell für Blinde aufgestellt worden, das wir vor ein paar Jahren durch die drei Ulmer und Neu-Ulmer Lions Clubs gestiftet bekommen haben, die Stadt Ulm, für die Blinden eben. Ich fange dort also an und gehe dann über die Gramgasse und die neue Straße hinweg und dann Metzgerturm, Donau in den Duft- und Taschgarten. Und da begegnen uns unterwegs einige sehr interessante Sachen und die sind eben nur für Sehende fassbar, wenn Sehende ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Sonst merken sie das wohl gar nicht.
Mhm. Und seit wann machen Sie diese Führungen?
Die mache ich seit 5 oder 6 Jahren.
Ja, das ist ja schon ganz schön lange.
Ja, ja.
Und was ist Ihnen besonders wichtig bei dieser Führung, was die Sehenden erleben, erfahren?
Ja, die Sehenden sollen da eben die Vorstellungswelt der blinden und sehbehinderten Menschen etwas kennenlernen. Ich möchte ein Beispiel sagen, wenn die von der Kramgasse rauskommen in Ulm und da über den Geschwister-Scholl-Platz laufen zum Rathaus rüber, da hat's dann am Rand der Straßen solche Stahlkanten. Sie sind dann nachträglich auf meinen Wunsch eingelassen worden, damit das nicht eine große Fläche für Blinde wird und für sehbehinderte Menschen, praktisch eine Fläche, auf der man sich nicht orientieren kann, weil es einem da an Anhaltspunkten fehlt. Und um solche Dinge geht's mir.
Mhm. Und jetzt komme ich wieder zurück zu einem ganz anderen Thema, was jetzt mit den Führungen nichts zu tun hat, was mich aber interessiert. Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
Ja, meine Frau habe ich beim Fest oder bei einem Party in Metzingen kennengelernt. Da waren wir 20 oder 25 Gäste am Abend und da habe ich mit meiner Frau einfach getanzt. Sie hat wohl gleich gar nicht gespannt, dass ich blind oder sehbehindert bin. Das haben wir dann erst beim Tanzen erzählt und das war natürlich dann damals eine sehr schöne Sache, weil der Raum war etwas klein und die vielen Paare, ja, man hatte praktisch nur Platz für einen Stehblus oder für Slow Fox oder so. Und da kamen wir uns dann eben näher und ja, es hat dann an dem Abend wohl schon und in der Folgezeit noch etwas mehr gefunkt.
Schön.
Sie haben auch 3 Kinder, ne?
3 Kinder habe ich, ja.
Wie gehen die damit um? Also, dass jetzt Sie blind sind, Ihre Frau ist nicht blind, ne?
Nein, meine Frau ist nicht blind. Meine Frau, die war Erzieherin in Metzingen und ist dann eben nach Ulm hergezogen, weil ich hier beim Amtsgericht beschäftigt war und war immer alles einfacher. Aber meine Kinder gehen ja ganz natürlich damit um. Die schonen mich mit Äußerungen und mit Dingen, die sie haben, keineswegs. Ich bin da voll integriert und manchmal gibt es eben Meinungsverschiedenheiten, wie in jeder Familie. Also ich habe immer Wert darauf gelegt, dass wir als ganz normale Familie zusammen aufwachsen. Und ich habe meine Kinder auch nie, ich möchte mal sagen, als blinden Führhunde benutzt. Das sieht man so oft bei Eltern, die blind sind oder wo der eine blind ist und die Kinder, dass die dann in gewisses Geschirr gezwungen werden und dann gewisse Aufgaben zu füllen haben. Das habe ich nie gemacht und da war ich auch mit meiner Frau immer auf einer Wellenlänge. Wir haben gemeint, die Kinder sollen möglichst zwanglos so aufwachsen wie andere Kinder auch.
Sie haben ja das Anliegen und bringt es ja auch ganz toll raus, den Sehenden zu erklären, wie das denn für die Blinden so ist. Ist das an irgendeiner Stelle vielleicht auch andersrum, dass Sie vielleicht auch den anderen blinden Leuten irgendwas sagen wollen?
Ja gut, das bleibt natürlich nicht aus, aber ich bin ein Mensch, der wenig Sendungsbewusstsein hat. Also ich muss auch Eigenarten von anderen Menschen, egal ob die nun blind oder sehend sind, die muss ich auch respektieren. Und nur wenn wir darüber sprechen, dann tauschen wir uns natürlich schon aus. Aber ich bin sehr vorsichtig, damit anderen gute Ratschläge zu teilen und zu sagen, so und so und nicht mach so und so ist allein richtig. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig und ich meine, jeder wird irgendwann darauf kommen, wie er mit seinen Mitmenschen und seinen Problemen umzugehen hat. Da kann ich ihm höchstens Hilfestellungen leisten, aber ich kann nicht mich anmaßen, jetzt über das Verhalten anderer Menschen, auch anderer blinden Menschen zu urteilen oder sie eines Besseren zu belehren.
Und was auch noch sehr spannend ist zu erläutern, ist der Blickkontakt. Bei dem ersten Kennenlernen fällt ja bei den Sehenden ganz anders aus. Herr Doro, wie würden Sie, also können Sie uns das beschreiben? Wie lernen sich die Blinden denn kennen?
Wie lange ich?
Wie denn der Erstkontakt ist, um jemanden kennenzulernen?
Ja, also das ist, der Blickkontakt fällt, wie gesagt, weg. Es ist eben sehr leicht und was ich sehr mag in einer Diskussion, beim Gespräch, in einer Gesprächsrunde, das ist also ideal, um jemanden kennenzulernen. Der Blickkontakt, wie gesagt, der spielt bei uns keine Rolle, weil den kann ich einfach nicht wahrnehmen. Und egal, ob das jetzt beim Tanzen ist, wenn ich zum Tanzen gehe, dass ich sage, ah, da drüben, das Mädchen ist nett, mit dem möchte ich mal tanzen. Das fällt natürlich bei mir vollkommen flach. Ja, auch so bei Diskussionen, wenn ich in größeren Kreis bin, da sind, sagen wir mal, 30 oder 40 Leute da, ich kann das nicht einschätzen, wo der Einzelne sitzt. Also mir ist da immer wichtig, dass ich zumindest jemand bei mir habe, der sagt, du, da drüben sitzt der und der und da sitzt die und die das ist eben sehr wichtig, dass ich gewisse Infos kriege, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, jetzt mit anderen in Kontakt zu treten.
Das bedeutet, dass ständig jemand bei Ihnen ist, am besten?
Nein, das bedeutet nicht unbedingt. Aber ich kann ja auch jemand bei einer Diskussion, zum Beispiel in der VH, darauf ansprechen, Sie sagen mal, wie hieß der da drüben, der da das gerade gesagt hat oder so. Also ich muss nicht ständig jemand bei mir haben, aber es ist ganz hilfreich, wenn ich jemand bei mir habe. Aber es ist nicht erforderlich.
Mhm. Ja. Und wie ist es zum Beispiel jetzt allgemein im Alltag, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, sind die Leute dann auch hilfsbereit?
Also die Leute sind sehr hilfsbereit. Ich habe ja mal als Behindertenbeauftragter in der Stadt Ulm einen Workshop gemacht mit einer großen Ulmer Lebensmittelfiliale. Da haben wir Verkäuferinnen ermutigt, Blinden zu helfen. Wir haben ihnen gezeigt, wie man das macht. Und ich habe also keine Probleme beim Einkaufen. Ich sage, es gibt ein kleines Wort, das heißt bitte, B-I-T-T-S-E. Und ich muss eben dieses Wort öfters einsetzen. Wenn ich merke, da ist jemand in meiner Umgebung, dann spreche ich den eben an und sage, können Sie mir nicht das und das helfen, ich mag das und das kaufen. Und die Leute helfen dann immer. Also ich habe es nie erlebt, dass ich wieder zum Laden rausgegangen bin und mir hat keiner geholfen. Das gibt's gar nicht. Also ich muss sagen, die Öffentlichkeit, unser Gegenüber, die sehenden Menschen sind sehr aufgeschlossen und oft auch sehr dankbar, wenn ich sie anspreche.
Mhm. Nochmal zurück zu den Führungen, die Sie geben. Finden die immer an einem bestimmten Tag statt, zu einer Zeit, oder macht man bei Ihnen da einen Termin aus?
Ja, die Führungen sind immer an jedem letzten Donnerstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr. Die beginnen am Münsterplatz, aber es ist natürlich möglich, dass die Leute auch Termine mit mir vereinbaren, anderweitige. Zum Beispiel habe ich im Januar schon eine Führung mit einem Engländer, der hat davon gehört und kommt jetzt nach Ulm und will das dann sehen. Also es besteht die Möglichkeit, die individuellen Terminvereinbarungen entweder über die UNT, also die Ulm-Neumund Touristik Gesellschaft, das ist die Vorwahl der Stadt Ulm, der Anschluss der Stadt Ulm 1610 oder eben bei mir privat zu Hause. Ich habe auch ein E-Mail, hartmut.doro@gmx.de oder meine Telefonnummer Ulmer Vorwahl und 268488. Da kann man bei mir anrufen und sie mit mir in Verbindung setzen und dann finden wir schon immer einen Termin, der den beiden Beteiligten genehmigt.
Herr Doro, Sie haben sich von Ihrem ersten Geld eine Beatles-Scheibe gekauft.
Ja, von meinem ersten Gehalt im Jahr 1970 habe ich mir sämtliche Beatles-Langspielplatten gekauft, die es damals gab. Und da waren ja die Beatles kurz vor der Auflösung im März oder im April 1970 haben sie sich aufgelöst. Das waren also sämtliche LPs und mit denen bin ich halt damals auf den Partys und auf den Festen rumgezogen. Die haben wir dann aufgelegt. Das war natürlich alles sehr umständlich, aber es war eine schöne Zeit.
Hören Sie viel Musik? Hören Sie gerne Musik?
Ja, ich höre viel Musik. Ich höre vor allem auch Barockmusik sehr gerne von Bach, aber auch ganz normale Schlager, aber überwiegend gern aus der Beatles-Zeit, also so bis 1970, 75, da höre ich gern Musik aus dieser Zeit.
Mhm. Und auch Radio?
Radio höre ich sehr viel. Radio höre ich sehr viel. Also das Radio ist für mich sehr wichtig. Ich habe mal gesagt, ich bin ein richtig radioaktiver Mensch. Ich habe mir auch in Urlaub jetzt meinen Radio mitgebracht, ein Digitalradio, habe ich dahin mitgenommen und ich habe gehofft, dass er dort spielt, aber er hat kein Laut von sich gegeben, weil das einfach zu weit weg war. Aber ich höre sehr viel Radio. Und zwar gezielt Sendungen, nicht so bloß zum so als Berieselung, sondern ganz gezielt höre ich Radiosendungen, entweder Schlagersendungen oder solche Sendungen wie Magazine, also Südwestrundfunk oder auch ihr Radio FM. Ich höre also, aber nur gezielt.
Ja, dann
Ja, wir sind fast schon am Ende unserer Sendung angelangt. Jetzt könnten wir vielleicht für unsere Hörer nochmal wiederholen, wie man zu Ihnen findet. Wie kommt man zu Ihnen?
Ja, also einmal durch die Telefonnummer 0731 268488. Das ist meine Privatnummer. Oder über die Ulm-Neum-Touristik GmbH. Das ist die Nummer der Stadtzentrale 1610 und da sich verbinden lassen mit der UND, mit der Ulm-Neum-Touristik GmbH. So kommt man zu mir und auf diese Weise kann jeder mit mir Kontakt aufnehmen und sonst eben von Mai bis September bei diesen regelmäßigen Führungen jeden letzten Donnerstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr.
Mhm. Herr Doro, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute im Studio waren.
Und gibt es vielleicht noch irgendwas zum Schluss, was Sie unseren Hörern mitgeben möchten?
Ja, ich möchte vor allem den Hörern mitgeben, wenn Sie einen blinden oder einen sehbehinderten Menschen sehen, bitte fragen Sie ihn, ob Sie ihm helfen können und helfen dürfen und wie Sie ihm helfen können und dann machen Sie sich eben gemeinsam mit dem blinden und sehbehinderten Menschen auf den Weg. Also es ist falsch, den irgendwo anzupacken und möglichst dann am Rücken oder so. Das ist eine Falsch. Fragen Sie ihn und Sie bekommen dann eine Antwort. Und wenn er sich nicht helfen lassen will, dann will er sich eben nicht helfen lassen. Dann ist das einfach erledigt, das Gespräch. Gell?
Mhm.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke Ihnen auch recht schön und ich bin gerne hier am Mikrofon und bei Ihnen gewesen. Es war sehr schön und sehr interessant und ich danke Ihnen schön.
Das war die Plattform. Zu Gast war Hartmut Doro und am Mikro verantwortlich für die letzte Stunde war die Sabrina Arndt und Paolo Percoco. Danke fürs Zuhören. Bis die Tage. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.